Schuss vorm Buch.
Sherlock Holmes vs. Arsène Lupin.
Hallo zusammen, heute eine Folge für alle Rätselfreunde, alle, die gerne anderen beim Rätsellösen zugucken, zulesen, kann man das so sagen, zulesen?
Nee, ne? Drüberlesen vielleicht.
Drüberlesen.
Drüberlesen.
Wieso drüberlesen, wenn andere zuhören beim Rätsellösen oder so? Ja. Wir beschäftigen uns heute mit Sherlock Holmes. Was hast du mitgebracht?
Ich habe nicht die Romane mitgebracht, sondern ich habe Sherlock Holmes die Erzählungen mitgebracht von Arthur Conan Doyle.
Und ich habe dabei Maurice Leblanc und Arsène Lupin, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, der Gentleman Dieb, die Vorlage zu der gleichnamigen Serie. Du guckst mich so an, als hätte ich schon was falsch gemacht.
Nein, alles gut.
Hast du mich schon ertappt bei irgendwas? Habe ich
deine gekonnte französische Aussprache, aber ich will hier nicht oberlehrerhaft sein. Alles gut.
Ich dachte, du machst
ich bin gerade über den Titel gestolpert, der Gentleman Dieb, das klingt so, ich will jetzt nicht sagen scheiße, aber das klingt so fantastisch übersetzt. Der Gentleman Dieb.
Warum ist er ein Gentleman?
Ja.
Er tut ja nie einem was.
Ich hätte es, glaube ich, Gauner oder so genannt. Dieb finde ich jetzt so, klingt so billig.
Na gut, das ist jetzt auch schon ein älteres Buch. Vielleicht war früher ein Dieb nicht so schlimm wie ein Gauner.
Keine Ahnung.
Also er hat auf jeden Fall einen guten Ruf. Aber du wolltest mit einem wunderbaren Zitat von Sherlock Holmes einsteigen.
Ja, also
weil
ich glaube,
wir sind ja ein Literaturpodcast. Wir haben uns jetzt auf die Fahnen geschrieben, mehr Zitate. Weil wir haben gelesen, dass das total gut ist.
Wo, in der Zeit oder was?
In der Hör-zu stand drin. Weil ich als Rätsellöser muss mich ja auch schlau
machen.
Also
wir machen hier so ein kleines Rollenspiel. Du musst jetzt einsteigen mit und der Mörder.
Und der Mörder?
Fragt es Watson. Naja, ich antworte, ich bin jetzt Sherlock Holmes. Ist ein großer Mann, der linkshändig ist, mit dem rechten Fuß hinkt, starksohlige Jagdstiefel und einen grauen Mantel trägt, indische Zigarren raucht, eine Zigarrenspitze benutzt und ein stumpfes Feldmesser in der Tasche hat. Noch einige andere Indizien sind vorhanden, doch mögen diese genügen, um uns auf die rechte Fährte zu bringen.
Das ist Original Sherlock Holmes.
Ja, da möchtest du mal wissen, woher ich das alles weiß. Ja, ich, Sherlock.
Ja, Sherlock, hau raus. Woher weißt du das alles?
Naja, ich habe einfach beobachtet.
Und du kannst das dann so an kleinen Details wie der Schuh ist falsch abgelaufen oder woran kannst du das festmachen?
Natürlich. Ich meine, die Leiche lag am Boden und dann habe ich das natürlich alles gesehen. Um die Ecke habe ich die Zigarettenstummel gesehen, aber auch genau verstanden, dass die nicht geraucht wurden im Mund. Also war klar, der hat eine Zigarettenspitze benutzt. Dann die unterschiedlich abgenutzten oder abgelaufenen Schuhe deuten darauf hin, dass derjenige gehumpelt oder zumindest ein Bein nachgezogen hat. Sehe ich aber auch in den Schleifspuren, bevor der da umgefallen ist. Ich hab's halt drauf.
Ich fand das mal sehr lustig in einem anderen Film. Ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß, aber wo genau so jemand auch sowas gemacht hat, ein Polizist, und hat dann genau diese ganzen Sachen gesagt und dann stand diese Frau, was glaube ich total entsetzt da. Woher wissen Sie das alles? Und dann, ich habe ihre Personalakte gelesen. Das fand ich auch nicht schlecht. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum beschäftigen wir uns mit alten Büchern, weil Sherlock Holmes ist aus dem 19. Jahrhundert und Arsène Lupin ist Anfang 20. Jahrhundert, ich glaube um 1912 oder so geschrieben, weil es zu Lupin eine aktuelle Serie auf Netflix gibt, die sehr, sehr geil ist, muss man wirklich sagen. Gerade ist die zweite Staffel raus. Und der Hauptdarsteller, der ja auch der Hauptdarsteller ist von meinem absoluten Lieblingsfilm.
Not.
Wie hieß er nochmal?
Ziemlich beste Freunde.
Ziemlich beste Freunde. Der Hauptdarsteller, auch der Lupin-Darsteller in der Netflix-Serie ist. Und die ist sehr, sehr gut. Und es gibt natürlich unfassbar viele Sherlock Holmes-Serien, Verfilmungen seit den 50ern bis heute. Und eigentlich alle großartig. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir gucken uns mal an, wie das so ist mit Büchern und Serienverfilmung oder Filmverfilmung. Das wäre auch mal geil.
Ich glaube, wir haben jetzt einen Film. Es gibt ja auch manchmal erst eine Serie oder erst einen Film und dann ein Buch dazu. Also der normale Weg ist ja immer erst das Buch, dann die Serie. Aber manchmal geht es ja auch andersrum, wenn es mega erfolgreich war.
Wobei ich noch nicht ein einziges Buch gelesen habe, was nach einer Serie oder einem Film geschrieben worden ist und das gut gewesen wäre.
Also ich fand das total faszinierend, als wir auf der Buchmesse waren und ich die Leute gefragt habe, wie kommt ihr eigentlich zum Buch? Und so ein Typ gesagt hat, ja, ich habe meinen Film gesehen und dann habe ich ein Buch dazu gekauft. Dann dachte ich mir, was machst du eigentlich auf der Buchmesse? Das war wirklich großartig.
Na, vielleicht gibt es kein entsprechendes Pendant in der Filmmesse. Also es ist ja legitim zu sagen, Film war gut, lese ich auch das Buch. Weil es heißt ja nicht, dass das Buch nach dem Film geschrieben worden ist, sondern es kann ja auch sein, ey, der Film gefällt mir, Herr der Ringe, super Film, lese ich das Buch.
Ich glaube, bei Stranger Things war auch erst die Serie und dann gab es, glaube ich, auch ein Buch dazu. Aber sicher bin ich mir nicht.
Bin ich mir auch nicht, aber das ist natürlich schon die erste perfekte Überleitung, die du da gemacht hast, weil die Hauptdarstellerin von Stranger Things, das Mädel, ist auch die Hauptdarstellerin in dem Netflix-Film Enola Holmes. Und der Name, da können jetzt alle mal scrabbeln zu Hause, ist nämlich ein Anagramm für?
Nee, man muss gar nicht scrabbeln, rückwärts gelesen, alone.
Ach verdammt, nur rückwärts lesen.
Ja, war eher fast banal.
Billig. Okay, aber das war auch eine großartige. Und sie war was nochmal?
Das war eigentlich, finde ich eh faszinierend, dass Sherlock Holmes als Basis so viele Möglichkeiten zulässt oder dass Leute immer wieder auf diesen Stoff zurückgreifen und dann irgendwie so einen Twist finden, wie sie daraufhin anknüpfen können. Und bei Enola Holmes war es eben so, dass sie die kleine Schwester von Sherlock und Mycroft war. Und dass sie eben bei der Mutter, also bei der gemeinsamen Mutter von Sherlock und Mycroft aufgewachsen ist und die eben zu dieser damaligen Zeit überhaupt nicht so damenhaft erziehen wollte. Also die hat halt kämpfen gelernt, die hat irgendwelche chemischen Experimente gemacht, die hat Tennis gespielt in der Wohnung und solche Sachen. Und es ist also wirklich ziemlich witzig gemacht und durchgeknallt und ist eben diese Hauptdarstellerin von Stranger Things.
Die natürlich genauso genial ist wie ihre Brüder oder man kann ja schon fast sagen, noch ein Schlag genialer.
Ja, ja, und die beiden, die tauchen immer mal wieder auf und vor allem Mycroft ist natürlich total entsetzt, dass sie so überhaupt nicht damenhaft daherkommt, sondern so völlig anders. Also sie ist eigentlich noch mal eins draufgesettelt zu dem, was Sherlock Holmes immer so als Gegenpol zu Mycroft ist.
Wobei ich es da total lustig fand, dass der Hauptdarsteller, also der Sherlock Holmes-Darsteller war der letzte Superman-Darsteller. Und ich finde den ja irgendwie so total ölig glatt irgendwie. Der ist irgendwie so, der ist mir zu,
ja, der ist so
voll Clark Kent.
Ja, der ist voll Clark Kent und der ist irgendwie zu soft. Also unter Sherlock stellt man sich ja immer so ein bisschen einen anderen Typ vor. Also so ein andersdenkender, der bietet einfach zu wenig Reibung, finde ich. Aber vielleicht war das auch gerade gut, weil sonst wäre sie ja nicht so als die andere rübergekommen.
Ja, das stimmt. Also da fand ich den Holmes, das ist der schwächste Holmes, den ich je gesehen habe.
Ja.
Aber um ihn geht's ja auch wirklich nicht.
Er ist
ja
eigentlich nur so um die Schwester.
Der dann so ein bisschen, du bist ja auch genial. So denkst du ja, komm, ey, tritt los, tu es. Und sie macht das ja auch großartig. Also das fand ich jetzt einen der interessantesten Verfilmungen. Und was ich spannend finde, ist, dass es immer wieder, wie du gerade sagst, dass es so viel bietet.
Ja, aber was macht die Faszination aus? Also ich finde zum Beispiel jetzt im Unterschied zwischen unseren beiden Büchern kann man ja einfach mal sagen, Sherlock Holmes, Baker Street, London. Da hat man diesen ganzen Charme. Also wir haben zu Schulzeiten immer gesagt, entweder liebst du Paris oder du liebst London, aber selten liebst du beides.
Also so wie GH, Pelikan, Paris, London.
Auf jeden Fall.
Pepsi oder Cola.
Ja, also so ein bisschen gegensätzlich. Und ich meine, viele haben früher auch Mr. X gespielt, also die ganzen Underground-Stations, die kannte man einfach.
Das ist aber, finde ich aber, es gibt so viele geile Sachen. So Paris versus London ist irgendwie so Paris Saint-Germain versus Arsenal London. Das ist so ganz anders. Oder Wimbledon Tennis versus Roland Garros.
Ja, aber es ist schon genau das, dass das eine irgendwie so ganz
Hercule Poirot oder Poirot oder wie der heißt. Das war ja auch so ein Detektiv. Aber ganz anders.
Ja.
Mit seinem gezwirbelten Bärtchen immer.
Ja, aber das ist so wie Fish and Chips versus, weiß ich nicht.
Ja, Fish and Chips, aber dann in so einer fettigen Tüte versus so ein Kellner, der reinkommt mit einem weißen Teller und einer riesen Glocke drauf, nimmt die so ganz theatralisch ab.
Und dann so ein ganz kleines.
Eine Erbse, frittierte Erbse auf einem kleinen Melonenstückchen, das unter einem Salatblatt versteckt
ist. Nee, aber dann noch irgendein Cremant oder Champagner-Sorbet oder so, Schaum.
Ja, also das trifft dann aber auch auf die Bücher dann zu.
Ja, total, finde ich. Also das.
Aber wir waren bei der Faszination. Also du natürlich, okay, wir haben dieses London versus Paris. Aber was ist denn jetzt so die Faszination an Holmes? Ich meine, du guckst die Filme ja auch total gerne.
Ich glaube, Einmal ist es natürlich immer dieses, warum guckt man sonntagabends ein Krimi oder warum guckt man eh gerne Krimis oder warum liest man gerne Krimis? Man kann halt immer miträtseln. Und bei Sherlock Holmes ist es ja halt irgendwie so, das ist ja nicht die Competition, in die du da, also ich habe jetzt diese ganzen Fälle gelesen und na, noch nicht die ganzen, weil ganz ehrlich, die Erzählungen haben, und das ist das fetteste Buch, das ich jemals angefangen habe, 850 Seiten und ich bin jetzt bei 200, ja. Also ich habe jetzt einige Fälle gelesen und ich glaube, bei den 6 oder 7 Fällen war ich bei einem dabei, wo ich gleich wusste, wer es war. Und das, finde ich, ist eine schlechte Quote für mich.
Das ist für dich eine schlechte Quote. Für jemanden, der schon nach 30 Minuten oder 3 Minuten normalerweise weiß, wer der Mörder ist, obwohl er noch gar nicht im Bild war,
ja,
ist das schon, also scheint es ja dann doch irgendwie cool zu sein.
Ja, also ich finde, das ist auch ideal, um ein bisschen Werbung für zu machen. Also ich glaube, das kannst du auch mit, weiß ich nicht, anfangen, wenn du 10, 11, 12 bist, das als Kind. Das ist super. Du kannst das aber auch, weil das sind immer so ein Kapitel, 20, 30 Seiten. Das ist auch ideal, wenn du solche jetzt vorm Einschlafen oder so oder mal zwischendurch. Ich glaube sogar, das würde sich als Zweitbuch eignen. Und ich bin überhaupt kein Parallelleser. Also ich lese immer nur ein Buch und dann ist gut. Aber das ist irgendwie so ganz witzig. Also ich glaube, das ist genial zum Runterkommen. Und wie gesagt, das ist einfach dieses bisschen Miträtseln. Und du tauchst halt immer, allein durch seine Beschreibungen, tauchst du halt immer sehr geil in diese englische Atmosphäre. Ich habe richtig Bock gekriegt, mal wieder nach London zu fahren.
Gibt's denn, also es könnte so ein neuer Trend werden auf dem Buchmarkt. Das sollten wir auf der nächsten Buchmesse mal versuchen zu etablieren. So, was ist eigentlich Ihr Zweitbuch? So, und dann immer, wenn die Leute, wie wir sie, haben sie kein Zweitbuch? Also, mit solchen Leuten reden wir gar nicht mehr. So.
Ja, ich meine, so ein Zweitbuch kann auch mal länger liegen. Ich meine, wer hat das nicht, einen Nachttisch, auf dem 2 Bücher liegen und man denkt immer so, ah, das würde ich total gerne, wenn endlich mal Ferien sind. Aber und jetzt, Leute, sind bald Ferien, also.
Ja, deswegen auf jeden Fall, es kommen auch in den nächsten Folgen die etwas dickeren Bücher.
Eigentlich hätten wir das als Herbstfolge machen sollen, weil wir jetzt extrem viele, glaube ich, Serien- und Filmtipps geben. Es ist ja im Sommer, obwohl bei dem Regenwetter.
Bei dem Sommer hier, also momentan, wenn ich rausgucke, es hat gerade schon wieder angefangen.
Wetter, deswegen wahrscheinlich.
Nee, aber diese Zweitbuchnummer, ich finde ja so spannend, dass es Leute gibt, die das partout ablehnen. Also die sagen, ich kann keine 2 Bücher gleichzeitig lesen. Und ich bin auch jemand, der mindestens 2 liest, meistens sogar 3 parallel. Aber dann immer unterschiedlich. Also eine Biografie, ein Roman und ein Science-Fiction oder so. Und ich finde es eben total abwechslungsreich. Und das, was du da gerade beschreibst, wenn ich das so sehe, das klingt genau nach so einem, das kann erstmal so ein halbes Jahr auf dem Nachttisch liegen und dann immer mal wieder so, jetzt habe ich Bock auf einen Sherlock Holmes, auf eine Detektivgeschichte.
Ja, wir haben ja auch extra für Vorbereitung gestern nochmal einen von den beiden Sherlock Holmes Filmen geguckt. Und da fand ich es ja auch wieder großartig, wo er den einen enttarnt hat, nur weil der maßgeschneiderte Schuhe hatte.
Genau, mit Iron Man. Wie heißt er nochmal?
Robert Downer.
Nicht zu verwechseln mit Robert Heyer.
Ja.
Robert Downer Jr. Der
Downey,
gefilmt von Guy Ritchie, den wir gestern Abend dann auch nochmal recherchiert haben, wo ich schon total vergessen hatte, dass er mit Madonna verheiratet war. Wir müssen auch ein bisschen Klatsch reinbringen heute, weil ja. Klatsch ist ganz wichtig. Sowas muss man wissen, wenn man Sherlock Holmes ist. Also wenn man genial sein will, dann muss man sowas drauf haben, weil dann kann man sagen, waren Sie nicht der Mann von Madonna und haben damals 19...
Ja. Sherlock Holmes hat sicher die Hör zugelesen oder auch die Gala, wenn er mal beim Friseur war.
Oh, stimmt, solange wir nicht werbefinanziert sind und kein Produktplacement machen, müssen wir natürlich, also es kann auch die Gala gewesen, es kann auch die bunte, TV Today und so weiter, das geht auch alles.
Aber Bild der Frau.
Bild der Frau, das muss man aber alles wissen. Also wenn man Sherlock Holmes ist, dann weiß man sowas. Aber die Faszination, das finde ich
Sherlock Holmes ist aber auch jemand, der, glaube ich, mehrere Zeitschriften parallel liest.
Gut, aber der liest die wirklich parallel. Also der legt sich wahrscheinlich 5 hin und dann scannt er die ab und blättert alle gleichzeitig um.
Ja.
Hat dafür bestimmt so eine Apparatur, wo er auf den Knopf drückt und dann macht es einmal so
Mach doch bitte nochmal.
Und dann gehen alle, dann blättern sich automatisch alle Seiten um.
Ja.
Das fand ich bei der Serie Sherlock mit diesem
Elementary, meinst du?
Elementary, der Schauspieler, der auch bei Trainspotting dabei war, den finde ich ja auch total großartig. Und da war das ja so, dass der dauernd irgendwas gebastelt hat und irgendwann rumgemacht hat und irgendwie immer irgendwelche tollen Erfindungen hatte.
Aber das fand ich ja auch super, weil da haben sie ja quasi die Story genommen oder Sherlock Holmes in die Jetztzeit transferiert und dann auch so, sag ich mal, Der hat ja dann nicht in London ermittelt, sondern der hat in New York ermittelt. Und der Watson war ja quasi sein Suchtbegleiter. Also der war ja heroinsüchtig, glaube ich. Und dann musste der immer seine Drogentests machen und war ja auch so völlig durchgeknallt. Und das fand ich aber auch richtig genial gemacht, wo man dann auch sieht, mein Gott, eben dieses Ermittler-Duo, dieses Pendant. Ich meine, wir hatten ja letztes Mal die Sendung über die schwierigen Persönlichkeiten, wo wir ja auch gesagt haben, dass der so ein bisschen zwanghaft ist. Also ich meine, die Details sind natürlich mega wichtig, wobei der jetzt nicht, was weiß ich, seine Bücher parallel ordnet oder so, sondern eher in seinem Kopf mega aufgeräumt ist, während in seinem Leben Chaos herrscht.
Das fand ich ja bei der, ich glaube, das ist die BBC-Verfilmung mit dem Cumberbatch.
Wo der heißt
Cumberbatch? Cumberbatch ist es. Cumberbatch klingt nach so einer Gewürzbeleidigung.
Na,
du
Kurkuma-Schlampe,
du Cumberbitch. Also so Beleidigung auf hohem Niveau.
Ja.
So wie du bist die Stradivari unter den Arschgeigen. So. Ja. Also das ist echt so Cumberbitch.
Ja, aber auch so englisch angehaucht. Wir haben Gewürze aus aller Welt. Ja, sehr gut.
Ja. Your Ingwer, bitch.
Mhm.
Wie heißt denn jetzt Cumberbatch?
Oh, ich werde das jetzt mal googeln. Sprich mal ein
bisschen
weiter.
Ich erzähle einfach mal weiter, während du englische Schimpfwörter mit Gewürzen googelst. Also wenn ihr noch andere tolle Gewürzbeleidigungen habt, wir sind offen dafür.
Batch heißt er. Cumberbatch.
Cumberbatch. Also ich entschuldige mich hiermit offiziell bei Herrn Cumberbatch und möchte aber für mich in Anspruch nehmen, hiermit offiziell die neue Schimpfwort-Rubrik englische Gewürzschimpfwörter erfunden zu haben.
Heißt nicht Gurke Cucumber?
Das können die da draußen jetzt alle mal. Also wenn euch noch ein tolles englisches Schimpfwort einfällt, in Verbindung
falls wir mal wieder ein Startup gründen wollen und denken, Food wäre jetzt so unser Ding und wir machen auch ein bisschen gut, wir wollen jetzt nicht lokal, Schwarzwald ist zu langweilig.
Dann machen wir Cumberbitch.
Dann machen wir Cumberbitch.
Oder Kurkuma-Bitch.
Ja.
Okay.
Aber das sind dann die unterschiedlichen, ja.
Aber wir
sehr
machen
gut.
Das muss dann aber auch am, also Kurkuma Beach muss am Kurkuma Beach sein.
Auch gut, ja.
Ja. Also, Idee ist jetzt hiermit für uns fest.
Mhm.
Was ich erzählen
wenn
wollte.
Wenn wir noch Sponsoren oder Investoren,
ja,
Business Angels, meldet euch.
Tomi.
Nein, hör auf damit.
Also, wenn noch irgendeiner. Bescheid sagen.
Ja.
Was ich sagen wollte, ist, dass ich total toll fand bei der Verfilmung mit Cumberbatch, dass zum Schluss sitzt irgendeiner, also es ging die ganze Zeit um eine Bücherei, also um ein Archiv, was total wichtig war, hinter dem die ganze Zeit her waren. Und dann stellte sich raus, also diesen Raum hatten sie auch schon gefunden, der Raum war total leer. Und der Typ hatte das alles im Kopf. Und das fand ich so
stimmt.
Total
das
beeindruckend. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, ob es der Mycroft war, sein Bruder, oder ob es der Moriarty war, weiß ich nicht mehr. Aber ich fand diese Idee, dass die ewig lang hinter so einem Wissensding herjagen und dann stellt sich raus, ja, es hatte alles im Kopf. Und dieser leere Raum, der war auch so schön rund und total weiß, hat mich an irgendeine Ausstellung auf der letzten Biennale in Venedig erinnert. Da hatten die Finnen, glaube ich, auch so einen Raum, wo alles weiß war.
Weiß ich gar nicht.
Wir schwoffen
mehr
ab.
Ja.
Die Frage, die Ursprungsfrage, und da sind wir noch nicht weitergekommen, ist warum ja, warum ist es so faszinierend?
Ich glaube, das ist faszinierend, weil es so viele Aspekte hat. Also ich finde es ja auch, ich glaube, es ist ja auch so stark. Es heißt Sherlock Holmes, aber Sherlock Holmes könnte ja ohne Dr. Watson gar nicht existieren. Und ich glaube, das bietet ja auch ganz viel Raum für Interpretationen, wenn du das anguckst, wann es geschrieben wurde. Das war dann Ende 19. Jahrhundert. Da war ja auch immer so, Sherlock Holmes war, wenn von einer Frau beeindruckt, ja, also Frauen waren da noch nicht Gaunerinnen oder, ich weiß nicht, das war das noch kurz vor Wahlrecht. Also das ist ja schon ziemlich lang her. Und man hört es auch immer so ein bisschen raus, wenn als Watson dann die Mrs. Watson, spätere Mrs. Watson dann kennenlernt und heiraten will, wo er da auch so ein bisschen despektierlich über die redet, so nach dem Motto, ja, was weiß ich, du suchst ja auch nur eine gute Partie in die Richtung, das ist dieses Frauenbild und wie das dann aber immer wieder mit den Serien, die spielen ja auch damit, dadurch, dass der Watson dann immer einmal im Alten ist er natürlich irgendwie ein alter quasi Kriegsveteran, der vielleicht auch nur so tut, als hätte er ein Handicap oder das ist halt mehr im Kopf, als eigentlich, dass es sich körperlich widerspiegelt. Und das nutzen die ja auch bei den Serien, indem dann irgendwie der Gegenspieler, man kann die ja dann in ihren Persönlichkeiten einfach so ein Stück weit variieren. Und ich glaube, das ist auch das, wo die Leute sich immer wieder finden. Du kannst sagen, du bist der Sherlock, oder du kannst sagen, du bist eher der Watson. Und sie sind aber beide gut und sie können auch gar nicht ohne einander.
Also ich finde ja, die Faszination liegt für mich eher in, also darin auch, in dieser Konstellation, dass es auch immer wieder ändern. Also zum Beispiel der Elementary Holmes, der vögelt ja auch die ganze Zeit rum. Also das war ja Holmes-Sache überhaupt nicht. Also Sherlock Holmes, der Original Sherlock Holmes. Der hat ja dauernd irgendwelche Frauen da.
Ja.
Während er sich aber nie verliebt, sondern das ist ja immer nur sexuell. Und dann findet er ja aber die Watson, das ist ja eine Frau in der Serie, die findet er dann doch irgendwann gut. Aber wir spoilern da auch nicht weiter.
Nee, muss mal angucken. Also ja. Die Serie finde ich auch sensationell. Vor allem der Typ ist der Darsteller. Wir waren ja schon vorher bei dem. Einmal hier komplett durchtätowiert und
ja, der ist großartig.
Ja.
Aber ich glaube, also für mich ist die Faszination dieses Rätsellösen. Also dass es ein fast unlösbares Rätsel gibt. Also der Klassiker ist ja, der Raum ist zu, alle Fenster sind geschlossen. Wie kann der Typ da rein und rausgekommen sein?
Ja, aber du gehst ja dann mental mit denen ins Team. Und entweder bist du derjenige, der es rauskriegt, oder im Zusammenspiel. Und du bist einfach bei dir, eigentlich bist du in dem Team drin.
Aber du bist eigentlich nie derjenige, der es rauskriegt.
So. Nee.
Aber das Lustige finde ich ja dann, wenn die das dann auflösen, ist es bei Holmes fast immer so, dass du denkst, stimmt, hätte man drauf kommen können. Und nicht völlig an den Haaren herbeigezogen, wie es so bei manchen amerikanischen Serien so ist, wo die halt so bei CSI oder so, wo sie dann so ganz besonders clever sein wollen und dann konstruieren sie dann nachher irgend so ein, wo denkst du, nee, echt jetzt? Aber da ist es dann irgendwie, ja, stimmt, hätte ich drauf kommen können, verdammt. Ja, hätte man mal so. Und das fand ich jetzt so spannend, weil jetzt kommen wir mal zu meinem Buch oder zu meinem Typen, weil der ist eigentlich das Pendant auf der anderen Seite vom Gesetz. Also Sherlock Holmes, das hat er ja gestern Abend in der Serie, hat er ja auch gesagt, sie hätten ein super Verbrecher werden können. Und wenn man genau die gleichen Fähigkeiten auf der anderen Seite einsetzt, dann bist du nämlich bei Arsène Lupin. Und das Tolle daran ist, dass man findet die Ideen, die Sachen, die der macht, genauso gut wie Sherlock Holmes die Rätsel, also die Verbrechen löst, findet man es geil, wie er sie begeht. Weil es kommt, also ich hatte genau die Situation, es wird ein Collier geklaut und dann löst er das Rätsel, wie das geklaut werden konnte, nämlich das war in einem Raum, der geschlossen war, die Fenster waren zu, alles war hermetisch, also nicht hermetisch, aber es war alles abgeriegelt, es war nicht möglich, da rein und rauszukommen und dieses Collier zu klauen. Und dann kam nachher heraus, dass er es als Kind geklaut hat. Und damit fing seine Verbrecherlaufbahn an.
Ach, ist das anders als in der Serie?
Es ist ein bisschen anders als in der Serie, ja. Aber nee, auch nicht wirklich, weil die Schuld wird dann.
Weil also, ich wollte gerade sagen, das fand ich nämlich ganz spannend, du kannst dich halt so gut mit dem Dieb identifizieren, weil der das natürlich, wenn man die moralische Ebene aufmacht, der macht ja alles, weil sein Vater beschuldigt wurde.
Stimmt, nein, ich muss das Ganze in ein anderes Jahrhundert denken. Er macht diesen Diebstahl, der in der Serie der Erwachsene Lupin macht, den macht er als Kind. Weil seinem Vater das in die Schuhe geschult, also nicht seinem Vater, seiner Mutter.
Ja, okay, also
die
ist
Mutter
es
war
doch
nämlich
anders.
Die Haushälterin bei den Leuten.
Ja.
Und die haben sie dann beschuldigt,
also
weil die einzige war, die irgendeinen Zugang zu diesem Zimmer gehabt haben könnte. Und dann kam aber Jahre später, klärt er das selber vor der Gesellschaft auf und sagt im Grunde nicht, dass er es war, sondern alle wussten dann, dass er das war. Aber er klärt das halt auf und sagt, haben sie eigentlich mal da und da nachgeguckt? Haben sie das mal gemacht? Haben sie das mal gemacht? Und denkst die ganze Zeit, ja, hätte ich wahrscheinlich auch nicht hingeguckt als Kommissar oder so. Und dann hat er die ganze ganz toll hergeleitet, hat aber nicht gesagt, dass er es war, sondern dass es der Junge von dieser Frau gewesen sein muss, weil der Einzige gewesen wäre, der da auch durchgepasst hätte. So, und dann dachten sich schon alle, dass er das wäre, aber es wird halt nicht gesagt und er geht dann auch einfach irgendwann. Aber das finde ich halt toll, dass er diese ganzen Verbrechen, die er da begeht, die haben immer so einen moralischen Background. Also man ist immer auf seiner Seite, weil man immer denkt, der andere, ja ey, wenn du so unfair bist oder so blöd bist oder ne, es hat immer irgendwie so ein so Robin Hood-mäßig, ne? Du nimmst denen was weg und es ist immer okay.
Und es ist so ein bisschen Casa de Papel-mäßig.
Ja,
also
genau.
Du bist immer auf der Seite eigentlich der Verbrecher und denkst so, ja, die sagen ja auch, wir drucken es einfach selber, wir bestehlen eigentlich niemand, wir produzieren halt ein bisschen mehr Geld und dann.
Wobei der Lupin spielt die ganze Zeit mit einem Ding, was ich auch sehr mag, was sich natürlich schnell abnutzt, weil man es relativ schnell checkt. dass man die Geschichte immer erst liest und am Anfang überhaupt nicht weiß, dass er die gerade erzählt. Mhm. Weil er sitzt da mit einer Frau im Zug und dann reden die über Lupin, der soll hier im Zug sein, oh, der größte Verbrecher der Welt soll hier im Zug sein, boah, boah, boah. Bis er dann nachher irgendwann der Frau was klaut und dann sie aber ihn nicht verrät, weil sie hat das dann schon gemerkt, dass er es ist, aber sie verrät ihn dann nicht, weil, ich will jetzt auch nicht alles spoilern, aber das Schöne an dem Buch finde ich, das sind, die Geschichten haben einen Rundschluss, also es sind irgendwie neun Geschichten, die in dem Zug anfangen und mit dieser Frau auch wieder enden, also es ist ganz nett gemacht.
Aber wie viele Bücher gibt es jetzt von ihm?
Es gibt einige. Ich habe mir jetzt einfach das erste gekauft, das dann tatsächlich Arsène Lupin, der Gentleman Dieb heißt. Da sind 9 Geschichten drin. Und es gibt aber noch mehr. Ich glaube, es gibt 36 Geschichten, aber da würde ich mich jetzt nicht festlegen. Ich habe jetzt den ersten Band genommen, weil sich auf den Band, glaube ich, auch, weil es so die erste Geschichte ist, die die Serie bezieht. Zum Teil zumindest. Also man kann
ja, da ist jetzt auch gerade Staffel 2 rausgekommen. Die haben wir noch gar nicht gesehen.
Doch, die haben wir gesehen. Die haben wir schon an 2 Abenden weggebinged.
Ah, ja. Ist bei mir gar nicht hängen geblieben.
Nee, die erste war auch besser. Die zweite war, ist jetzt nicht wirklich so beeindruckend. Da haben sie den Sohn wiedergefunden und dann geht es irgendwie darum, dass er sich rächen will. Aber es ist irgendwie so, also hat auch nicht mehr so viel mit dem echten Lupin. Also die erste Staffel fand ich Lupiniger.
Lupiniger?
Lupiniger. Kommt das eigentlich von Lupins? Lupinien? So Monty Python? Give me all your Lupins!
Was sind das?
Lupinien? Pflanzen. Dass ich Mats, dir mal, dass Pflanze, ich dir Pflanze, mal sagen Mats. Muss, dass Lupinien, Lupinien Pflanzen sind. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Was sind das für Pflanzen?
Das sind so bunte, große, mit bunten, lustigen Blättern.
Ah.
Also der Witz ist eigentlich, dass dieser Verbrecher, dieser Sherlock Holmes Verbrecher, dieser Robin Hood bei Monty Python, der hält immer Kutschen an, das passt halt in die Zeit, der hält immer Kutschen an und überfällt die und will aber immer nur Lupinien haben.
Warum?
Das wird nicht gelöst, aber er kommt dann immer zu den Armen in irgendwelchen Dörfern und verteilt denen wieder Lupinien und die sind schon alle total angepisst. Lupins, I eat Lupins, I wear Lupins, I hate these Lupins. Und er zieht wieder los und dann meint er, bring doch mal was Vernünftiges mit. Was denn? Geld. Dann reitet er wieder los und dann haben die so eine schöne Melodie. Dennis Moore, la 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 la. Und dann geht er wieder zu der Kutsche und dann, give me all your money. Und dann, ja, wie wird's Geld? Und dann stiehlt er Geld und verteilt es an die Armen. Kleine Nebengeschichte. Während du hustest, erzähle ich ein bisschen was von Monty Python.
Ja, jetzt falle ich gleich um und dann kannst du so okay, kannst dann, du mal ein bisschen Sherlock spielen. Nee,
dann hole ich mir deine Lupins. So, jetzt kommen wir mal noch.
Die was, ich vorne im Zimmer gezüchtet habe, oder
ich
was?
Ich habe jetzt natürlich, weil ich bin ja der Gott der Übergänge.
Der Gott der Übergänge?
Ja.
Ich wollte aber noch über eine Serie sprechen, oder haust du
jetzt? Pass auf, ich komme jetzt wieder zu dir. Ich sage Übergänge.
Okay.
I'm the God of Overgang. Es lag ein Hauch von Ironie in seiner Stimme, den er schnell bereute, denn Sherlock Holmes musterte ihn von Kopf bis Fuß. Mit einem so scharfen, durchdringenden Blick, dass Arsène Lupin das Gefühl hatte, von diesem Blick ergriffen, gefangen und registriert zu werden. Gründlicher und präziser, als es je von einer Kamera erfahren hatte. Die beiden kennen sich. Tudu. Jetzt kannst du
ist das zeitlich möglich?
Ja, 1912 geschrieben und ich glaube, der erste Sherlock Holmes ist 1870, 80, irgendwas um die.
Ja, 80, ja. Ja, klar.
Also der kennt den auf jeden Fall. Umgekehrt hätte es mich jetzt gewundert.
Ja, wahrscheinlich. Sein Vater oder sein Opa.
Opa Holmes. Opa Holmes.
Junge.
So, ja. Opa Holmes stelle ich mir auch eher so vor, der war noch nicht so clever. Der war so eher so ein tumperer Geselle. Trinker wahrscheinlich auch.
Ja, aber das kommt bestimmt auch noch. Also wenn sie eine Serie gemacht haben mit der Schwester von Sherlock Holmes, dann sind wir jetzt hier bei der neuesten Serie, Die Bande aus der Baker Street. Da geht es ja darum, dass Sherlock Holmes eine Tochter hat. Und da bauen sie auch sehr viel, das habe ich jetzt in den Büchern gar nicht so wahrgenommen, sage ich mal, ganz viel schwarze Magie, Mysterium. Natürlich muss die Welt gerettet werden, also das ist sehr apokalyptisch, also das ist der ganz große Ja, wobei bei dem Film war es ja auch so, dass der eine die Weltherrschaft an sich reißen wollte.
Moriarty.
Ja, wahrscheinlich steht Moriarty doch immer für Weltherrschaft.
Also ich habe die Sherlock Holmes Bücher die Romane, ja, die habe ich verschlungen. Das sind, glaube ich, eh nur 4 oder 5. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass da schwarze Magie häufiger auftauchte.
Ja, also in den Erzählungen jetzt noch überhaupt nicht.
Die Hunde von Baskerville oder die Hunde der Baskervilles, da glaubt man ja auch, dass das Monster wären.
Ja.
Also da taucht das schon mal auf. Und ich glaube, es ist so ein bisschen verbreiteter.
Das habe ich auch mal in der Schule gelesen. Die Hunde von Baskerville.
Also ich bin mir da auch
unsicher. Und ich hatte ein bisschen Schiss. Ich habe mal mit meinen Eltern Ferien gemacht. Da waren wir irgendwie in Devonshire oder was. Und dann sind wir mit so Pferden durch das Dartmoor geritten. Und ich dachte immer nur so, ja.
Ich bin mir da nie sicher. Ich glaube, das Original heißt Die Hunde der Baskervilles. Und ich glaube, meistens heißt es aber Die Hunde von Baskerville.
Ja, ich muss das in Englisch lesen.
The Dogs of Baskerville, Cumberbatch.
Ich weiß gar nicht, ob die Dogs oder anders hießen. Aber ist auch egal, ist Mr. Cumberbatch.
Cumberbatch, das kann man überall nachlesen, ja, wenn man das will.
Ja, ayurvedische Gewürzmischung mit
Will Smith hat übrigens nie Sherlock Holmes gespielt. Gibt es eigentlich einen schwarzen Sherlock Holmes? Gab's mal?
Nee, einen schwarzen Lupin gibt's.
Weiß ich auch nicht, ob der im Original schwarz war.
Keine Ahnung.
Chinesischen gibt es auch nicht, ne?
Also die sind nee, aber Lucy Liu ist doch Asiatin.
Ist dann mal eine Asiatin.
Also die Watson aus der Elementary-Serie.
Auch mal spannend. Also hier an Netflix und Amazon vielleicht mal das Ganze. Vielleicht kann der Schauspieler von Arsène Lupin immer Sherlock Holmes spielen. Und dann spielt der Elementary, Holmes spielt dann Lupin und dann können die sich gegenseitig verhaften. Ist ja eine geile Serie, Holmes und Lupin.
Ja.
Also Tantiemen bitte an uns.
Ja, und dann wäre es aber auch toll, wenn es trotzdem diesen zeitlichen Abstand gibt, dann ist der eine halt 30 Jahre älter. Der könnte dann wieder Vater sein.
Und dann kriegen die sich am Ende, also Holmes fängt den dann, aber lässt natürlich laufen, weil die auch so ein Agreement haben, dass sie einfach der ja, eine kann ohne den anderen nicht, weil es gibt, das wäre so eine super Serie irgendwie, wenn Lupin der letzte geniale Verbrecher ist, der Sherlock Holmes quasi noch am Kacken, am Laufen hält. Also der dafür sorgt, dass Holmes überhaupt noch irgendwie was machen kann, weil er ist ja immer so total schnell gelangweilt. Also das hatten wir ja gestern Abend ja, auch.
Wo ja.
Das fand ich auch super, wo dann sagte, wo Watson dann reinkam und meinte, du musst unbedingt einen Fall annehmen und er ihm dann so 5 Fälle vorgelesen hat und er dann so, ja, der ist mit seiner Zofe durchgebrannt, sitzt auf den Malediven und hat die und das Collier mitgenommen, ist ein Versicherungsbetrug. Langweilig. So, und wenn Holmes irgendwie überhaupt keine Fälle mehr hat und nichts mehr, was ihn irgendwie aus seiner Lethargie rausreißt, dann kommt Arsène Lupin und begeht das Verbrechen des Jahrhunderts und dann eine Staffel lang jagen die sich.
Ich glaube, das ist aber auch krass, wenn du, ich weiß jetzt nicht genau, ob Sherlock Holmes jetzt hier so ein fotografisches Gedächtnis hatte. Ich meine, da gab es ja noch kein Internet und nichts. Wenn du dir einfach alles merken kannst und dann natürlich auch
musst.
Und
dann musst du ja alles im Kopf haben.
Und dann alle Querverweise. Also wenn du eben diesen, weiß ich nicht, wie der, hieß der ja, Mind-Tempel, keine Ahnung, der hatte doch irgend so einen Namen.
Der Gedächtnistempel.
Ja, wenn du das irgendwie alles hast, sortiert und dann ist, glaube ich, wird wahrscheinlich ganz viel echt langweilig oder banal für dich.
Weißt du, wer den Gedächtnistempel auch benutzt hat? Hatten wir auch schon hier im Podcast. Kleiner Tipp. Hm? Er muss die Lotion nehmen.
Nee.
Es muss die Lotion nehmen. Ja, Hannibal Lecter hatte auch.
Hat er auch einen?
Hatte einen großen Gedächtnistempel, ja. Kommt, glaube ich, im Film Lecter oder Hannibal, wo er gefangen wird. Da kommt das extrem raus und in dem dritten Buch auch.
Krass, heute springen wir ja wirklich von einem zum anderen.
Hast du die Bücher mal gelesen, Hannibal Lecter?
Ich lese doch nicht.
Ach, das ist super, dass du hier in dem Podcast bist.
Ja, crazy. Ich bin die Vertreterin für alle, die gezwungen werden müssen, ab und zu ein Buch in die Hand zu nehmen.
Ja, die Geschichte ist nämlich die, wir haben irgendwann mal gesagt, wir machen Podcast, hatten keine Ahnung was. Und dann habe ich gesagt, wir lesen jetzt Bücher. So war es, oder?
Ja,
ja, dann so hast
ungefähr.
Du nach einem halben Jahr gesagt, ich habe aber gar keinen Bock zu lesen.
Nee, ich habe dann gesagt, ich kann gar nicht lesen.
Du kannst, dann haben wir erstmal einen Kurs gemacht.
Ja.
Und dann seitdem lesen wir Bücher und du versuchst die ganze Zeit aus diesem Podcast wieder rauszukommen, weil du nicht lesen willst.
Ja.
Ja, geht aber jetzt nicht mehr, weil
zu spät.
Hast einen Vertrag bei mir unterschrieben.
What?
Ja, mit der Tinte, die ich aus Zitrone gemacht habe und einer speziellen afrikanischen Pflanze, die dafür sorgt, dass du den Text gar nicht lesen konntest, die nur zum Vorschein kommt, wenn man es über eine Flamme hält.
Ah, und warum musste ich mich da noch irgendwie in die Hand schneiden und Bluttropfen drauf machen und so ein Kram?
Das verraten wir in der Folge Okkultismus.
Für Anfänger.
Für Cumberbitches. Also das mit dem Gewürzschimpf, das gefällt mir immer noch sehr, sehr gut.
Ja, wir wollen ja eigentlich auch eine geheime Grillsoße auf den Markt bringen, aber ich kann den Titel auch nicht verraten, sonst bringt die jemand anders auf den Markt, oder? Solange wir die Marke noch nicht geschützt haben.
Du meinst Johnny Depp?
Oh! Ja.
Wir hätten auch schon den Song. Dip, 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 Johnny Depp, dip, Johnny, Johnny Depp. Also wer das macht, wir haben es natürlich schon alles patentmäßig hinterlegt. Mhm. Tantieren an uns. Und da muss unbedingt Kurkuma rein. Vom Kurkuma-Bitch.
Ja. Nee, diese Gewürzgürkchen. Die müssen rein.
Gewürzgürkis.
Ja.
Gewürzgürkis. Du bist auch so eine Gewürzgürki.
Das ist aber noch eine nette Beschimpfung.
So wie Schneckenkönig. Habe ich letztens von einem Kind an den Kopf geschmissen gekriegt.
Du bist ein Schneckenkönig?
Ein Schneckenkönig. Ich weiß auch nicht, ist das eine Beleidigung oder nicht? Das ist so. König ist ja jetzt nichts Schlechtes. Schnecke ist langsam, aber Schnecke ist jetzt.
Schneckenkönig ist aber, glaube ich, so ähnlich wie Turnbeutelvergesser.
Nee, finde ich überhaupt nicht. Schneckenkönig finde ich. Hängt von der Schneckensorte ab.
Als ob es sexy Schnecken gibt.
Weinbergschnecken.
Was soll an den sexy
Wine
sein?
Wine Mountain Snakes. Ah, nee, Snakes.
Ja. Wir melden dich mal zu englische Anfänger an.
Okay, zurück zu Holmes. Natürlich haben jetzt alle schon verstanden, warum wir hier die ganze Zeit über diese Dinge reden. Wenn nicht, ja, dann müsst ihr halt mal die Bücher lesen, würde ich sagen.
Wollten wir jetzt noch zur Bande an der Baker Street irgendwas sagen?
Du warst noch
sagen?
Bei der Bande zur Baker Street.
Also das fand ich ganz nett. Da ist mal wieder das klassische Schema von Netflix gegriffen, eine möglichst diverse kleine Bande zusammenzustellen. Also es sind irgendwie zwei Mädels, wovon eine die Tochter von Sherlock ist, die aber auch noch eine Schwester hat, die eine Medium ist. Also die kann diese ganzen negativen Energien aufnehmen und kann auch in andere Welten abtauchen. Und dann noch zwei Jungs. Die hatten aber, glaube ich, keine so wahnsinnig, die hatten irgendwie eine scheiß Kindheit, aber keine Superfähigkeiten.
Ich hätte ja, fände ja so eine Serie auch toll, weil die schlachten das ja jetzt wirklich, ne? Wir hatten jetzt.
Aber da gab's einen schwarzen Watson.
Richtig.
Der verliebt war in Sherlock Holmes.
Richtig, das war.
Das war sehr divers.
Oh ja.
Ja.
Das stimmt.
Und der war aber auf der bösen Seite.
Aber es war auch wieder Watson, also es war wieder nicht Holmes. Also Holmes war bis jetzt, glaube ich, immer wirklich ein Weißer.
Ja.
Weil das ja eigentlich auch wurscht ist.
Ja.
Aber es wäre interessant, diese Durchmischung, wer dann mal was spielt. Und das ist halt immer meistens diese Grundbesetzung: Asiate, Afrikaner, Deutscher oder Weißer und.
Und in.
Und Frauen.
Ja.
Was ja jetzt extrem zunimmt. Aber finde ich auch gut.
Ja.
Also es bietet neue Perspektiven. Ich fand nämlich der Perspektivenwechsel, den die Lucy Liu in die Holmes-Geschichte reingebracht hat,
ja, fand ich
super.
Ja, den fand ich auch super.
Mhm. Weil nämlich die einzige Frau, die ja im Original auftaucht, ist ja die Haushälterin. Die Miss, schlag mich tot. Die wohnen im
ja,
Holmes
und Mary.
Watson.
Mary auch.
Ja, aber
Mary kommt im Film, schneidet die immer schlecht ab, wobei in der Serie.
Ja, aber die ist ja, also so, ich würde die jetzt nicht als weibliche Hauptrolle da irgendwie sehen. Ne, find ich nicht wirklich. Also so präsent ist mir aus Holmes immer nur diese Haushälterin, weil die ja dauernd genervt ist, weil er ja immer nur Scheiße macht.
Ja.
Oder er kommt Wochen, Monate lang nicht aus seinem Zimmer raus und raucht Pfeife und Opium und spielt Geige. Und dann kommt sie ja immer irgendwann mit Tee und Gebäck rein und wird wieder verjagt oder.
Ja, aber die wird auch immer unterschiedlich dargestellt. Das finde ich ja auch ganz witzig.
Ja.
Ist die in den Büchern irgendwie sympathisch oder eher so?
Also mir ist sie in den Büchern wirklich nur als so eine typische Haushälterin, die halt irgendwie so, treten sie sich die Schuhe ab, machen sie nicht so einen Lärm.
Also was ich irgendwie schön fand in den Erzählungen, das ist ja alles aus der Perspektive von Watson geschrieben. Und das ist ja ganz schön, weil der nimmt ja auch deine Perspektive ein. Wenn Watson nicht gleich alles checkt oder eben unwissend ist, kann er das auch genauso weitergeben. Und dann immer überrascht sein, wenn Holmes wieder hier und die Zusammenhänge. Also man ist ja nie aus der Perspektive, dass man dann schon mehr weiß oder vielleicht auch mehr weiß wie Lestrade oder irgendwie einen. Sondern man ist immer, man sitzt immer mit dem Watson im Boot und wartet drauf, dass der Sherlock das jetzt irgendwie reißt.
Mit dem Watson im Boot.
Ja,
das stimmt. Während bei Arsène Lupin sitzt man eigentlich immer Man ist eigentlich nicht so im Team wie bei Holmes, ne? Sondern man ist eher immer so, du kriegst ein Rätsel hingeschmissen und musst versuchen, es zu lösen. Und während du liest, die Geschichten sind ja auch nicht lang. Also das ganze Buch hat 180 Seiten. Also
ja, da haben wir irgendwas falsch gemacht. 180 versus 850, da hätte ich ja mal das Kleine nehmen sollen.
Ja, aber dafür hast du ja immer auch, das sind ja auch nur Kurzgeschichten.
Ja.
Also auf jeden Fall sind die relativ kurz und während man selber versucht, das zu lösen, löst er das schon für einen. Also es ist eher so, nicht, hier ist die Wurst, die zu knacken ist.
Also heute bist du aber drauf, die Mr. Cucumber. Nee, Mr. Ja. Was heißt Wurst? Sausage.
Sausage.
Sausage Party.
Sausage-Knacker. Sausage-Cracker. I crack sausages. And you? I crack riddles.
Ja.
Gab's auch mal einen Song von, wie hieß der nochmal?
Sagt mir nichts.
Never dream by a riddle. Nick Kershaw. Hat jetzt nichts mit Holmes zu tun.
Ja.
Gar nichts. Aber ein Rätsel.
Du weißt, der Karaoke ist erst am Wochenende.
Ja, aber man muss ja auch so Bögen machen. Von Holmes über Riddle zu Nick Kershaw. Das muss man erstmal hinkriegen.
Ja, crazy.
Ja. So, du hast wieder das Buch in der Hand. Das heißt, du willst was vorlesen.
Ich finde ein sehr schönes Zitat hier noch. Sehen Sie wohl, Sie haben zwar gesehen, aber nicht beobachtet. Und das finde ich, das macht so ein bisschen für mich Sherlock Holmes aus. Ich hatte das mal im Architekturstudium, hat mein Professor zu uns gesagt, wie sieht eigentlich die Türklinke im EG aus? Also am Haupteingang. Ich hatte keine Ahnung. Du konzentrierst dich und denkst dann so, ja, ich glaube, man drückt es immer auf, vielleicht ist es ein langer Stab, aber ich weiß es auch nicht wirklich. Und dieses total Beobachtende, das ist, glaube ich, was sehr, sehr Spannendes. Also, dass man solche Details wahrnimmt. Und ich weiß noch, ich bin mal mit meiner Mitbewohnerin und noch einem Dritten sind wir nach Köln gefahren auf eine Party und wir wussten, es war total, es war noch vor Zeiten von Navi und so und wir wussten so grob, wo es war, mussten aber auch alles mit dem Atlas machen, also weißt du, keine Straßenkarte und so und dann war es halt so lustig, weil wir uns dann immer so orientiert haben, wirklich wie so Frauen so, ja, an die Ecke erinnere ich mich, da war dieser Schuhladen und nebendran haben wir doch da mal gefrühstückt, das war dieser total tolle Frühstücksladen und der Typ hinten drin, der ist fast durchgedreht, ja, bis wir gesagt haben, komm, Harald, wir kaufen dir jetzt hier ein Sixpack Bier. Du kannst dich schon mal warm trinken für die Party und wir finden die. Und wir haben die auch gefunden. Natürlich. Aber es war halt irgendwie total lustig, weil wir uns halt ganz anders orientiert haben, wie wir da hinkommen. Und dieses Beobachten, ich meine, das ist ja so, jeder nimmt ja was anderes wahr. Du könntest ja auch sagen, ja, das war bei dieser großen Allee oder so. Aber es war wirklich so klassisch frauenmäßig, Schuhladen. Und da haben wir auch jedes Klischee bestätigt, Frühstücksladen. Ja, aber wir sind angekommen und zwar sehr lustig.
Mir ist mal umgekehrt passiert, ich saß mal in einer Kneipe in Freiburg mit zwei Freunden und dann kam auf einmal eine Studentin, vielleicht Anfang 20, kam an unseren Tisch und fragte, was machst du vom Beruf? Und ich so, hä? Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt nicht so einfach zu beantworten, weil ich mache ja viele Jobs. So, und dann habe ich immer so die drei wichtigsten genannt und dann meinte sie, verdammt. Und dann am Tisch dahinter, es war so ein Tisch neben uns, einer so, yes! Dann hatten die, dann habe ich sie halt gefragt, was das jetzt, ne, ob sie mich mal aufklären würde, was das jetzt sollte. Und dann spielten die das Spiel. Sie sollten raten anhand der Gestik, der Mimik und dessen, was der andere sagt und wie er es sagt, was der wohl für einen Job hat.
Großartig.
Und drei von vier hatten gewettet, ich wäre Lehrer.
Ja,
ich
aber
weiß jetzt nicht, ob ich das so, also ich war jetzt nicht so ein Lob in erster Hinsicht, aber dann habe ich gedacht, okay, ich bin ja auch an vielen Universitäten als Lehrkraft tätig, als Dozent, das lasse ich jetzt mal gelten. Aber fand die Idee aber lustig, sich dann hinzusetzen und mir ist es halt auch nicht aufgefallen, weil die hinter mir
aber
saßen.
Aber machst du das nie in deiner Freizeit? Also ich habe mal, weil ich Migräne habe, dachte ich mir, ich probiere jetzt alle Entspannungsmöglichkeiten aus, die es gibt. Und dann hat irgendwie die Krankenkasse einen Aqua-Fitness-Kurs gefördert und dann habe ich den auch gemacht. Und in dem Aqua-Fitness-Kurs war ich damals, das habe ich keine Ahnung, mit Ende 20 gemacht, war ich echt die Jüngste. Und dann habe ich mir bei dem ganzen Umfeld vorgestellt, was die machen. Und dann hatte man so wie Wassernudeln und musste die so hin und her, vor sich hin und her schieben im Wasser. Und da war echt eine dabei, die konnte das echt mega gut. Und dann dachte ich mir, die muss so Fleischerei-Fachverkäuferin, die muss irgendwas machen, wo sie den ganzen Tag wie, ich schneide Schinken, ich schneide Wurst, wo sie genau diese Bewegung macht, weil die war so, das war echt verrückt.
Kreisen, polieren.
Ja, genau. Heißen
polieren. Wer weiß, welcher Film das ist, schickt uns eine Mail. Gibt es jetzt übrigens auch eine Neuverfilmung von. Eine Echt? Serie sogar, ja.
Ja, nee, schickt uns keine Mail, schreibt uns auf Instagram.
Oh, genau. Schickt uns ein Foto auf Instagram, wo ihr das nachmacht und euch verkleidet wie der Hauptdarsteller.
Mm, ist und noch nicht fast nach.
Auf einer Tretbootspitze in Dingelsdorf.
Ja. Ja. Verrückt.
Crazy. So, wir kommen zum Ende, oder?
Ja, ich habe keine weiteren Zitate.
Ich habe aber noch was.
Aber ich sag immer schön beobachten. Also das finde ich, das ist...
Beobachten ist auf jeden Fall eine super Sache. Aber ich würde mir, also wenn du mich jetzt fragen würdest, wie sieht die Türklinke da und da aus, hätte ich, glaube ich, sogar schon bei... Hätte ich schon bei den Gebäuden, wo ich permanent reingehe, ein Problem. Hm. Aber der Punkt ist ja, glaube ich, beobachten alleine reicht ja nicht, du musst es dir ja auch merken.
Einmal das, und ich glaube, man merkt sich unglaublich viele Dinge unterbewusst, aber bei Sherlock geht es immer darum, dass du die dann entweder hervorholen kannst oder dass du das bewusst machst, weil die Übung ging ja noch weiter bei dem Architekturstudium damals. Du musstest also sagen, wie sieht denn die Türklinke aus? Und zwar gar keine Klinke, sondern zwar eben so ein Stab. Und dann hat er uns alle Treppen hochgehen lassen und dann hat er uns bewerten lassen, welche Treppe angenehm ist und welche nicht. Und da gibt's ja so ein gewisses Schrittmaß, das man einhalten kann. Und in den Außenanlagen sind die Stufen viel flacher, damit du halt, und du darfst auch nicht mehr wie 18 Stufen, weil wenn du hinstürzt, das ist eine versicherungstechnische Sache, kannst du dir sonst das Genick brechen. Oder da gibt es Studien dazu, dass nach 18 Stufen, wenn du runterfällst, die Wahrscheinlichkeit eines Genickbruchs halt viel größer ist, was ja auch verrückt ist. Auf jeden Fall sind im Außenraum die Stufen flacher und in öffentlichen Gebäuden sind sie etwas steiler und im Wohnraum, also in deiner privaten Wohnung, darf es noch viel steiler sein, weil dann bist du ja selber verantwortlich, wenn du hinfällst. Aber du fühlst das, wenn du läufst, sind halt manche viel anstrengender wie andere. Und das ist auch sowas, du würdest ja niemals gucken und denken so, ah, die Stufe hat hier 18,8 Zentimeter Höhe, never ever. Aber du fühlst, ah, es ist viel anstrengender, die Stufe hochzulaufen, die irgendwie im Foyer von der Uni ist, als vielleicht die irgendwie, weiß ich nicht, die unterschiedlichen eben in so einem Übungssaal verbindet oder so.
Also an alle Tüftler da draußen, an alle Rätsler, an alle, die mitfiebern wollen und beobachten wollen, geht mehr Stufen, sollte man eh machen. Immer Treppenstufen gehen.
Ja, wenn dann, eure Apple Watch euch sagt, jetzt ist wieder Zeit, einfach mal bewusst ein paar Stufen gehen.
Ist die Belohnungs-Apple noch nicht rund, tut das Treppenwandern kund.
Oder so ähnlich.
Oder so ähnlich. Wir kommen jetzt zu meinem Abschlusszitat.
Ja. Ist es Französisch?
No. No. Ja. Es fängt mit Ja an. Das ist No. Also das ist nicht Französisch, es ist ja, er ist ein kluger Mann. Das ist jetzt Sherlock Holmes, der über Arsène Lupin spricht. Ja, es ist ein kluger Mann, aber eines Tages werde ich das Vergnügen haben, die Hand, die ich Ihnen jetzt reiche, auf seine Schulter zu legen, Monsieur Devant. Und ich glaube, dass Arsène Lupin und Sherlock Holmes sich eines Tages wiedersehen werden. Ja, die Welt ist zu klein. Wir werden uns treffen, wir müssen uns treffen. Und dann? Punkt, Punkt, Punkt. Also, die Serie, die wir jetzt gerade schon komplett entworfen haben, weil Lupin der letzte große Verbrecher ist, der Holmes überhaupt noch interessiert. Ich sag mal, Drehbeginn 2022.
Ja.
Könnt ihr euch jetzt schon darauf freuen, Hauptdarsteller wird Lupin. Ich glaube, den können wir lassen. Dann bräuchten wir nur noch einen älteren Holmes. Müsste man so einen von früher, obwohl dann könnte man, wer wäre denn schon ein schöner alter Holmes-Darsteller? Überlegen wir uns bis zur nächsten Folge. Vielleicht fällt uns einer ein. Gandalf.
Nee, der wäre doch kein guter Holmes. Der hat so viel Hobbit-Charakter. Also,
oh, der kann aber, glaube ich, auch. Oder hier, nein, ich hab's. Michael Caine.
Das war aber schon ein sehr alter Sherlock, oder?
Ja, aber der muss ja dann auch. Also der muss ja auf jeden Fall, Holmes muss ja 30, 40 Jahre älter sein.
Ja, stimmt, dann kommen wir schon fast hin.
Ja. Also, unsere Idee, Michael Caine, ziemlich beste Freunde, Hauptdarsteller nehmen.
Und Oma Sy, oder wie heißt er? Sie, Oma Sy.
Oma Sy und Opa Holmes.
Exactly.
Yeah,
Oma, oh la la.
Oma Sy und Opa Holmes. Ja, und auf jeden Fall, wenn ich auf jeden Fall in irgendeiner Nebenrolle haben will, ist seit Army of the Dead ist Til Schweighöfer. Matthias Schweiger.
Ja.
Matthias Schweighöfer, weil ich fand ihn großartig als Tresorknacker in Army of the Dead. Ein Film, den ich auch nur jedem empfehlen kann, allein schon, weil der Soundtrack so unglaublich gut ist.
Ja, mega. Der Soundtrack ist echt mega.
Und als Till Schweighöfer.
Also man muss jetzt kurz sagen, ich glaube, wir haben so theoretische Podcasts gemacht, also mit die letzten beiden, mit Steve Jobs versus Elon Musk und auch die schwierigen Persönlichkeiten, wo wir so viel Inhalt unterbringen wollten, dass wir jetzt mal wieder echt Bock hatten auf mehr Serien, mehr Lesespaß, mehr Rätselraten und auch noch ein paar Gewürzgurken obendrauf.
So, und dann mein Lieblingszitat noch aus dem Army of the Dead, wo dann irgendwie diese total overdressten Typen in Muskel bepackt, da ist auch der Kollege aus Guardians of the Galaxy wieder dabei. Und dann stehen die da alle mit Waffen ohne Ende und Kettensäge. Und der eine hat, glaube ich, sogar einen Steinschneider in der Hand. Und dann erklärt er denen, erklären die so Zombies, wie man die umbringt und so. Und dann kommt Till Schweighöfer dann zum Schluss. Hat noch einer Fragen und er so, weil er hat gar keine Waffe, nichts in der Hand. Wie machen wir das mit dem Zombie-Töten nochmal genau? Also spielt er großartig, finde ich ganz, ganz toll. Ich weiß zwar überhaupt nicht, wie er in die Rolle rangekommen ist, weil es ein gutes Ensemble ist und alles durch und durch amerikanisch und auf einmal taucht der Matthias Schweighöfer da auf, der ein großartiger Schauspieler ist.
Ja, aber ich glaube, die wollten wahrscheinlich, haben die in Originalsprache gelassen, dass der Safe-Knacker ein Deutscher ist.
Das kann gut sein, weil er hat ja auch so einen, der hat auch so einen geilen Namen, ne? Der heißt ja auch irgendwie Hermann.
Ist er nicht Detlef, Hermann, ja, irgendwie sowas.
Also lohnt sich auf jeden Fall, ist glaube ich, ist auch Netflix, ne? Oder Amazon? Ich weiß es nicht.
Wir machen hier böse Werbung. Ihr findet's raus. Ja. Oder wir machen es in die Shownotes.
Ja,
wir machen es in die Shownotes.
Wir machen, genau. Also, macht's gut. Immer dran denken. Gut beobachten.
Ja, empfehlt uns Friends and Family. Wenn es euch gefallen hat.
Und für Leute, die jetzt noch ein bisschen was rausfinden wollen, gebe ich euch noch ein Stichwort mit, das sich auch extrem lohnt für alle Detektivfreunde. Nick Knatterton. Also, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, liked uns, empfehlt uns weiter. Hört alte Folgen. Es lohnt sich immer. Wir haben es selber mal gerade wieder gemacht.
Echt zusammengebrochen.
Ja, war ein schönes Erlebnis. Im Auto sitzen, seinen eigenen Podcast hören und sich darüber kaputt lachen. Das hat schon was.
Welches war deine Lieblingsfolge?
Die Lifehacks.
Da musste ich auch sehr lachen.
Über den Väter, mit dem ich wandern gehe. Da musste ich mich wirklich herzhaft. Das ist schon fast irgendwie, das ist schon psychotisch. Da müsste man wieder irgendwie einordnen, wo wir da hingehören.
Ah, schwierig. Das machen wir dann nächstes Mal.
Selbstverliebt. Also, ich habe gesagt, ich bin Narzisst.
Ja.
Da muss ich meinen Podcast natürlich super finden. Ist übrigens mein Podcast, ne? Als Narzisst ist es meiner.
Hör mal auf. Also, wir wünschen euch schöne Sommerferien. Lest mal rein in die beiden Bücher.
Und in 2 Wochen machen wir unsere Folge zum Thema Bücher für den Urlaub. Also, wer noch nicht weg ist oder im Urlaub noch was, noch Kapazitäten hat.
Ja, bei dem Regen auf jeden Fall.
Hört rein, wir sitzen wieder in der Buchhandlung unserer Wahl, also unserer Wahl.
Ja, unseres Vertrauens, mit der Buchhändlerin unseres Vertrauens.
Und reden über Bücher, die man im Sommer gelesen haben sollte, gelesen haben kann. Und es gibt auch was zu essen.
Wow.
Und zwar keine Cucumber-Bitch.
Und auch keine Erbsen auf Champagner-Schaum.
Genau. Bonsoir.
Au revoir.
Schuss vorm Buch.